Aufnahme läuft. Meine Helferinnen haben mir gerade Zeichen gegeben. sind voll dabei. So, ihr Lieben, starten wir die zweite Runde, zweite Einheit für heute. Wir sind in der Apostelgeschichte, kommen vom Lukas-Evangelium darüber, was ich euch zeigen möchte, dass wenn Jesus den Auftrag gab, seinen Aposteln, seinen Jüngern zu predigen, dann war der Auftrag, predigt das Reich. So, er hat das getan, hat den Auftrag den Jüngern gegeben und als er auferstanden ist, hat er natürlich ihnen dann nach der Auferstehung vieles erklärt. 40 Tage hindurch intensive Unterweisung. Sie haben vieles vorher nicht verstanden. Jetzt hatten sie die Schlüssel dazu, um das alles einzuordnen, das ganze Alte Testament richtig einzuordnen. Die Schlüsselstelle im Lukas-Evangelium wäre natürlich am Ende, wo es heißt, dann öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Ja? Lukas 24, am Ende 44, 45, aber, oder der ganze Abschnitt. Das heißt, und dann öffnete er ihn und dann sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete. Jetzt nach und nach fingen sie, nicht alles auf einmal, aber nach und nach begriffen sie, ah, okay, was bedeutet Reich, was bedeutet Königsherrschaft, was bedeutet Evangelium, was bedeutet Ausbreitung des Evangeliums, Ausbreitung des Reichs. Da mussten sie auch Schritte gehen und Jesus musste auch mit ihnen dann teilweise ein paar Schleifen drehen, weil die haben das nicht sofort verstanden und nicht sofort alles auf einmal. Aber er unterwies sie und das sind die ersten drei Verse der Apostelgeschichte eben, dann heißt es, ließ er über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. So, das ist, nochmal, Lukas macht deutlich, er erklärte ihnen das Reich. Jetzt wird deutlich, warum er es ihnen erklären musste. Schaut mal mit mir ab Vers 6. Apostelgeschichte 1 ab Vers 6. Da heißt es, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Seht ihr, was sie interessiert? So, zwei Dinge wollen sie wissen, oder? Welche zwei Dinge? Zeitpunkt und für wen? Seht ihr das? Stellst du in dieser Zeit, also sie kamen in der Erwartung, Jesus kommt nach Jerusalem und dann geht's los mit dem Reich. Da können sie ihre Ämter kriegen, ihre Throne kriegen, können ihre Stellung kriegen. Zack, nicht passiert, war enttäuscht. Dann ist es auferstanden, dann bis sie es verstanden haben, er ist auferstanden. Bis sie das angenommen, geglaubt haben, war ja auch ein Prozess. Jetzt denken sie, ah, jetzt geht's los. Jetzt. Und dann sagen, Jesus, geht's jetzt los in dieser Zeit? Stellst du jetzt das Reich für? Und dann sagen sie, für Israel. Ihr Verständnis vom Reich Gottes ist immer noch auf Israel begrenzt. Natürlich, Jesus ist der Messias. Er ist das Nachkommen Davids, ist ja alles, ist soweit alles okay. Nur, was sie nicht begreifen, dieses Reich ist erstens nicht von dieser Welt. Und zweitens, dieses Reich gilt nicht nur den Juden allein. Sowohl Juden wie auch Heiden, Griechen, je nach Übersetzung. Das heißt, das Reich ist größer, als wie sie denken. Das Reich schließt viel mehr ein, als was sie glauben. Um das zu beantworten, macht er, schaut mal, also merkt euch, sie wollten wissen, wann, und sie wollten sagen, für Israel. Und Jesus gibt ihnen eine Antwort, aber etwas eine andere, als sie erwartet haben. Schaut mal mit mir Vers 7. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Über Zeiten reden wir nicht. Das war, wenn wir über die Wiederkunft, über alles immer wieder, das, was die Schrift sagt, Zeitpunkte, wir wissen es nicht. Steht uns nicht zu, brauchen wir da nicht rumdoktern, nicht rechnen. Wir sollen in einer Erwartungshaltung leben, und zwar jeden Tag. Aber die Zeitpunkte stehen bei Gott fest. Also das, er antwortet auf das Erste, wann? Geht euch nichts an, wann? Und dann aber gibt er ihnen eine indirekte Antwort. Und zwar nicht nur, wann geht's wirklich los, sondern wem gilt das alles? Und schaut mal mit mir, was er dann weiter sagt. Vers 8, das ist der Schlüsselvers übrigens für die ganze Apostelgeschichte. An diesem Vers 8 kann man alles gliedern. Die ganze Apostelgeschichte kann man im Prinzip als Gliederung hier nehmen. Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Versteht ihr, warum Jesus das jetzt hier sagt? Die sagen, wann für Israel? Und er sagt, erstmal Zeitpunkte, steht euch nicht zu, aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Heilige Geist kommt, wann wird der Heilige Geist kommen? Oder wann ist er gekommen? Denn es ist übrigens schon passiert, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ist schon geschehen. Kurz, eine Hand bleibt hier in den Versen. Wir kehren gleich zurück. Eine Hand blättert um. In meiner Bibel muss ich umblättern. Und ich lese euch ab Vers 29 vor. Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Petrus erklärt den Leuten Pfingsten, erklärt das Kommen des Heiligen Geistes. Sie sind verwirrt, weil sie in fremden Sprachen geredet haben. Sie können das überhaupt nicht einordnen. Manche dachten, die sind einfach besoffen. Und so früh am Morgen, Petrus erklärt, sagt, das kann nicht sein. Die haben nichts getrunken. Was ihr hier erlebt, ist etwas anderes. Die Schrift erfüllt sich. Was erfüllt sich? Gott hat versprochen, einer der Nachkommen Davids, wer ist es? Das ist Jesus, auf seinen Thron zu setzen. Er hat, als er gesagt hat, der Sohn Davids und der Nachkomme Davids, er sprach nicht von David. Es ist nicht David, der auf dem Thron ist. Es ist einer seiner Nachkommen. Jesus ist aus dieser Linie, aus der Davidslinie. Deswegen ist das ein Davidit, ein Messias. Und er sagt, er soll auf dem Thron sitzen. Auf welchem Thron? Auf dem Herrschaftsthron. Wo ist der Thron? Jetzt ist die Entscheidung. Wo ist der Thron? Schaut mal, Vers 32. Denn Jesus hat diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Er sagt, der Geist Gottes ist gekommen. Ihr habt die ganzen Zeichen, Wunder gesehen, die Phänomene gesehen, die das bestätigt haben. Der Geist Gottes ist gekommen. Warum? Es ist ein Zeichen, Jesus hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Er sitzt jetzt auf dem Thron Davids, so wie Gott es versprochen hat dem David. Wir müssen nicht warten, bis er dann zurückkommt und dann buchstäblich dann in Jerusalem da sich hin. Er hat sich auf dem Thron gesetzt. Petrus erklärt, was ist der Beweis? Woher wissen wir, dass Jesus im Himmel angekommen ist und die Herrschaft angetreten hat? Die Ausgießung des Geistes. Übrigens, das ist die Art und Weise, wie er sein Reich aufbaut. Das ist nämlich ein geistliches Reich, besteht im Geist und durch den Geist, in der Kraft des Geistes. Das heißt, Jesus sagt also, ich lese noch kurz zu Ende, weil das ist gut, Vers 34, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Gott hat ihn zum Herrn und zu Christus, das heißt Kyrios, Herrscher und Gesalter, Messias, Retter. Gott hat ihn dazu gemacht, nicht wird machen, er hat ihn gemacht. Und er hat gesagt, setze dich zu meiner Rechten auf den Thron, regiere, bis wir die Feinde unter deine Füße kriegen. Das ist... Also Jesus sagt, zurück zur Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wann wird der Heilige Geist kommen? Was ist der Zeitpunkt? Kapitel 2 sagt uns, als Jesus sich zu seiner Rechten gesetzt hat. Das ist der Zeitpunkt. Ab dem Moment, wenn der Geist kommt, beginnt Jesus seine Herrschaft. Ab diesem Moment, er beginnt seine Herrschaft. Nur nebenbei, hier, schaut mal, was hier steht. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Nicht in euch, gell? Ist euch aufgefallen? Auf euch. Verstehen wir den Unterschied? In und auf? Wie viel lehren, dass im Alten Testament der Geist auf den war und im Neuen Testament in? Und Pfingsten ist, der Geist Gottes kommt in den Menschen und bleibt. Im Alten Testament, da kam der Geist nur auf die Menschen. Absolut unbiblisch. Weil, nur als Beispiel, Josef und Kaleb warum haben sie geglaubt? Was sagt die Schrift? Weil ein anderer Geist in ihnen war. So, sie waren gläubig, die hatten den Heiligen Geist, übrigens im Alten Testament schon, nicht erst im Neuen Testament. Was ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament in Bezug auf das Empfang des Heiligen Geistes oder den Heiligen Geist? Was ist der Unterschied? Nicht auf oder in?
Im Neuen Testament hat Jesus gesandt und im Alten Testament kommt der Vater.
Okay, das ist ein Punkt, ja. Im Neuen Testament sendet Jesus, weil er vom Vater den Geist empfängt und ihn gibt. Im Alten Testament sendet ihn der Vater. Das ist ein Punkt, ein guter Punkt. Noch einen Unterschied.
Alles Fleisch.
Richtig. Wer empfing im Alten Testament? Das Volk Israel. Im Wesentlichen. Und mit ein paar Ausnahmen? Ein paar Heiden. Als Vorschattung. Im Neuen Testament kippt das Ganze. Im Wesentlichen? Die Heiden. Und trotzdem die Juden, der Rest. So, das heißt, das Neue im Neuen Testament, der Geist Gottes wird ausgesandt auf alles Fleisch, nicht nur noch auf ein Volk. Und darum schaut man, was Jesus sagt. Und ihr werdet, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl wo? In Jerusalem. Und dann geht's weiter, richtig? Von Jerusalem kommt man nach Judäa. Von Judäa kommt man nach Samaria. Von Samaria irgendwann mal, das wird bis ans Ende der Welt gehen. Sie sagen, Jesus, wann richtest du das Reich für Israel auf? Und Jesus sagt, erstmal, Zeitpunkte gehört euch nichts an, aber wenn der Geist kommt, dann geht's los. Aber es ist nicht nur für Israel. Es ist in Jerusalem, ja, es ist für Israel, für die mich annehmen. Aber das geht weit, es geht auch nach Judäa. Ja gut, Judäa ist noch okay, oder? Gehört ja noch zu Israel. Aber dann kommt Samaria. Und was ist mit Samaria los? Schon schwieriger, das ist ein Mischvolk. Da haben die Juden, tun sich schwer mit Samaria. Und dann kommt bis ans Ende der Erde. Das heißt, alles eingeschlossen. Es gibt keinen Unterschied mehr. Es ist nicht begrenzt auf ein Land. Es ist nicht begrenzt auf einen Ort. Es wird die ganze Welt erreichen. Mein Reich wird aufgebaut auf der ganzen Erde. Aber, da sind doch ganz viele andere Reiche und wo ist dieses Reich? Und wir müssen darüber nachdenken, weil Jesus dann sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, aber von was ist es? Wo ist es? Wie ist es? Wenn wir es verkündigen sollen, wenn wir danach trachten sollen, wo ist dieses Reich? Wir wissen erstmal, also Jesus hat gesagt, es muss verkündigt werden, es muss gepredigt werden. Und das wird sich ausbreiten, beginnend mit dem Kommen des Geistes. Es kam, vor 2000 Jahren hat die Ausbreitung des Reiches Gottes schon begonnen. Versteht ihr, warum ich sage, dass ich schon lange darin lebe? So, weil es hat begonnen, als er sich zu Rechten des Vaters in den Himmel gesetzt hat. Jetzt zwei, drei Stellen noch. Ist soweit, könnt ihr mir bis dahin folgen? Versteht ihr, was ich gerade mache? Ich versuche euch nur anhand von bestimmten Stellen zu sagen, was sagt die Schrift da zu dem Reich? Geht mir mit mir einen Sprung in Apostelgeschichte 8. Zwei, drei Sprünge noch. Apostelgeschichte 8. Wir haben diese dramatische Geschichte der Steinigung von Stephanus. Er legt so ein gewaltiges Zeugnis ab, eine herrliche Predigt und Auslegung des Alten Testaments. Wunderbar, echt herrlich. Und dann die Folge ist, es bricht eine Verfolgung der Gemeinde aus, des Zeugen Jesu. Und einer der Diakone, der heißt Philippus, er geht nach Samaria. Ich will euch das sagen, warum taucht auf einmal jetzt Samaria auf? Weil wir haben gelesen, das Evangelium kommt von Jerusalem, Judäa und geht dann nach Samaria. Darum kommt jetzt hier eine Geschichte und ihr sagt, wie kam es nach Samaria? Wie kam es nach Samaria? Haben die dann die Jünger gesagt, oh, wir müssen ja nach Samaria, weil Jesus gesagt hatte, Anfang von Jerusalem, dann haben wir das gemacht. Okay, dann gehen wir nach Judäa und dann gehen wir nach Samaria und dann gehen wir woanders, in die ganze Welt. Haben die Jünger das gemacht? Was musste Gott machen, damit es nach Samaria kommt? Also diesen Weg würden wir nicht suchen, gell? Es entsteht Verfolgung. Für uns Katastrophe. Oh nein, Jesus, wir werden verfolgt und schlimm und böse die Welt. Versteht ihr, was ich meine? Und Jesus sagt, mach ich. Ihr geht sonst nicht. Ich bin mir sicher, Ich bin mir sicher, wenn wir es dem Herrn einfach machen würden, müsste er halt nicht so viel uns in Zucht nehmen. Er müsste nicht so viel uns ein bisschen anschucken. Wenn wir das annehmen würden, okay, der hat es gesagt, ich glaube dir, du bist der Herr. Und wir sagen, ja, okay, und dann morgen, was war es nochmal? Wohin? Aber ich bin doch hier in Jerusalem, ist doch so bequem. Geh nach Kärnten. Aber was? Und dann, er führt aber, und das ist das Herrliche, er ist der Herr. Und wenn er will, es geschieht. Und selbst wenn eine Verfolgung dazu beitragen muss, in dem Fall passiert es, schaut mal, ich lese ab Vers 4. Und die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen Christus. Gut, oder? Ein Unterschied. Oder schaut mal, das Volk ist zerstreut. Und was macht das Volk? Es verkündigt das Volk. Das Volk verkündigt das Wort. Das Wort, das wir im Griechischen hier haben, verkündigen, heißt tratschen. Das heißt nicht, sie waren alle Prediger. Aber sie konnten ihren Mund nicht halten. Ich war gestern so erfüllt davon, von euch zu hören, von euren Zeugnissen. Schon da. Und ich stand hier und es sprudelte nur heraus. Es war keine Predigt, es war einfach, es floss über. Genau das ist das, was hier passiert. Die waren ergriffen von diesem Evangelium, und zwar vom Wort von Christus. Und da, wo sie waren, an den Ort, wo sie kamen, was haben sie getan? Sie erzählten von ihm. Das hatten sie getan. Aber es gab einen Unterschied. Es gab auch welche, die waren berufen zum Predigen, zum Auslegen. Und das war Philippus. Das war nicht das Volk. Nur nebenbei im Gleichnis, das Gleichnis 19 Lukas, was ich euch vorgelesen habe, dann heißt Jesus berief 10 Knechte und dann heißt es, und das Volk lehnte ab. Warum da der Unterschied? Weil das sind die berufen sind, das Reich zu verkündigen, das ihnen anvertraut und das Volk, war das angenommen hat oder nicht.
Aber das sind dann die Ungläubigen.
Ja.
Ja, eben, das habe ich gesagt, du hast ja gesagt, das sind die Ungläubigen.
Ja, in dem Fall die Juden.
Ja.
Ganz genau. Wenn Jesus sagt, gute Ergänzung vielleicht noch. Wenn Jesus sagt, oder um wer es geht, Jesus kommt und bringt ihnen, er kommt aus diesem Volk, das ist sein Volk. Sie haben zuerst die Zeugnisse, die haben zuerst die Bündnisse, sie haben zuerst das alles bekommen, das auf Christus hinweist. Sie haben zuerst das Wort Gottes und er hat es ihnen anvertraut. Und was hat das Volk dann gesagt? Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, wie bei Pilatus, gell? Wir wollen nicht, dass er kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass er König wird. Sie verwerfen. Die verwerfen das, das ist ein Volk. Aber ich gehe so weiter. Es heißt ja, bis er wiederkommt. Jeder, der Jesus Christus als den König ablehnt, gehört zu dieser Gruppe dazu. Ja? Und es gibt welche, denen geht Gott den Auftrag und sagt, verkündige das Reich, mach was draus. Du kannst dich mitnehmen und sagen, ich will es bewahren, bloß nicht vergessen, vergrab's und mach damit nichts. Ich könnte dir was Falsches sagen, ich könnte dir es vielleicht falsch lehren oder man könnte es ja falsch verstehen. Nein, trag's hinaus, sag's, gib's weiter, behalt's nicht für dich, keine Privatangelegenheit. Und ich sage, nun, ich weiß, du bist ein strenger Herr, du könntest mir nachher sagen, Willi, du hast ja was Falsches gesagt, du hast ja was nicht erwähnt, eine falsche Bibelstelle zitiert. Nein, so dürfen wir mit diesem Geheimnis, mit diesem Schatz nicht umgehen. Also, soweit, wieder kurz zurück. Philippus also hat den Auftrag, es zu predigen. Das Volk tratscht drum, was ich so gut finde. Das heißt, es redet freimütig darüber. Dann passiert Folgendes. Ich überspringe ein paar Verse, weil es uns schnell oder mich dazu verführt, abzuschweifen. Und ab Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesus verkündigten, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Schaut mal, das passiert. Was predigte auch Philippus? Er predigte das Evangelium des Reiches. Was bedeutet das? Er predigt den Namen Jesu. Du kannst nicht das Reich Gottes predigen ohne Christus und du kannst nicht Christus predigen ohne sein Reich. Das gehört zusammen. Philippus hat das getan. Was war die Folge? Sie glaubten. Und was war die Folge? Sie haben Zeugnis abgelegt, der Taufe. Nur nebenbei, das war ein weiterer Grund, warum ich nicht mehr zu den Freizeiten eingeladen worden bin. Ich habe das gepredigt, wisst ihr, was die Leute getan haben? Sie kamen und gesagt, lass uns taufen. Ja, und dann kamen welche, die gesagt haben, aber ich wurde als Kind getauft, aber ich möchte mich taufen lassen. Das war für mich keine Taufe, ich möchte das Zeugnis ablegen. Und mein Pfarrer erlaubt mir nämlich nicht zu taufen, bei uns in der Gemeinde sagen, du bist schon getauft, ich will mich taufen lassen. Willst du mich taufen? Sag ich, natürlich, da ist das Wasser, was hört mich? Ich sage, es gibt nur einen Grund, dass ich dich nicht taufe. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Glaubst du an Jesus Christus, dass der dein Erlöser ist? Ja! Sage ich, da ist das Meer. Die Adria. Dann taufen wir. Da sagt sie, mein Mann will auch. Sage ich, hol ihn her. Sage ich, glaubst du an Jesus Christus, dein Erlöser? Ja! Dann gehe ich hin. Und diese Freizeit war von einer Landeskirche. Und da ist man als Kind getauft. Und alles andere ist ja eine Wiedertaufe. Ist gefährlich. Und dann habe ich den Freizeitleiter gesagt, ich will dich nicht übergehen, aber so sind zwei zu mir gekommen und wollen sich taufen lassen. Was sollen wir machen? Dann sagt er, ich bin zu Hause gewesen und habe mit meinem Herrn geredet. Und habe gesagt, Herr, wenn es eine Möglichkeit gibt, in Kroatien, wenn wir die Freizeit machen und es eine Taufe gibt, vielleicht, ich will mich taufen lassen, sagt der Freizeitleiter zu mir. Sag ich, ja wunderbar. Also waren wir schon drei. Dann bin ich, wir saßen so hier, so in der Art, und dann sage ich, liebe Geschwister, ihr gebt mir Zeugnis, dass ich nichts von Taufe geredet habe. Wir haben nur über Jesus Christus geredet. Und ihr, und ja, ich hab nicht gesagt, ich bin Baptist und ich muss euch taufen. Und sie sagt, nein. Dann sage ich, okay, ich nehme das Zeugnis von euch. Es sind drei Geschwister, die wollen sich taufen lassen. Wir werden nachher nach der Bibelarbeit an den Strand gehen und dann taufen wir euch. Nach der Predigt kommt die nächste. Ich will auch. Sag ich, glaubst du an Jesus Christus? Ja. Also waren wir vier. Dann sind wir an den Strand gegangen. Die lagen da in Bikinis, die anderen da im Schlauchboot. Und wir sind rein. Die haben das Zeugnis abgelegt. Ich habe sie getauft. Danach hat man gesagt, du darfst keine Bibelarbeit mehr bei uns machen. Warum? Ich habe Leute getauft. Warum? Das ist Wiedertaufe. Ja. Wenn man das Wort verkündigt, wenn man Christus verkündigt und die Menschen zum Glauben kommen, das wird in ihren Herzen was auslösen. Und zwar den Wunsch, diesen Christus zu bekennen. Und das erste Bekenntnis in der Schrift ist was? Die Taufe. Die Taufe ist ein Bekenntnis, aber die Taufe ist etwas, was der Herr dir und mir schenkt. Nämlich was? Ein Siegel. Das heißt, ab dem Moment hast du ein Datum. In Zeiten, wenn du zweifelst. Wisst ihr, wann ihr geboren wurde? Kennt ihr euer Geburtstag? Ja. Ich kann mir nicht viele merken, meinen weiß ich. Ja. Kennt ihr euren geistlichen Geburtstag? Viele Christen wissen es nicht. Weil oft diese Geburt doch oft nicht so vonstatten geht wie eine natürliche Geburt, gell? Ich bin Christ. An welchem Tag weiß ich nicht. Wann wurdest du getauft? Du kriegst ein Datum. Du kannst ab dem... Feiert ihr euren geistlichen Geburtstag? Feiert euren normalen Geburtstag? Die einen ja, der andere nein. Je nachdem. Aber feiert ihr dann euren geistlichen Geburtstag? Ich finde es schön, oder? Man lädt Leute ein und sagt, was ist zu feiern? Hey, ich wurde geboren. Wiedergeboren. Ja, wir haben doch vor 3 Monaten das gefeiert. Ich habe zwei. Ja, zwei möglichen Geburtstag zu feiern. Wenn ihr ein Datum habt. Die Taufe ist euer Datum. Also wir geben sogar so ein Kärtchen, da steht sogar Datum drauf. Geburtsurkunde. Ich sage den Leuten, ihr kriegt von mir einen Totenschein und eine Geburtsurkunde. Ihr kriegt ein Datum, an dem ihr gestorben seid und jetzt in Christus lebt. Beides. Als ich meine Tochter getauft habe, die Melissa, sag ich, Papa, was mache ich jetzt damit? Ich sage, das kommt dahin, wo auch deine andere Geburtsurkunde liegt. Rein ins Stammbuch, ins Safe rein. Da gehört es hin. Das ist Geburtstag, zweiter Geburtstag. Bibel geschenkt, Geburtstag reingeschrieben. Im Kalender steht drin, Lillys geistlicher Geburtstag, Timmys geistlicher Geburtstag, Missys geistlicher Geburtstag. Steht nicht nur mein normaler Geburtstag. Wichtiger Tag, oder? Ist ein entscheidender Tag. Es ist gut, wenn wir dem Herrn dafür Danke sagen. dass er uns nicht nur das natürliche Leben, sondern auch das geistliche Leben geschenkt hat. Das passiert in der Apostelgeschichte. Warum? Sie predigen das Reich, und zwar den Namen Jesu Christi. Die predigen Christus, und zwar in seinem Reich als sein Herrn und als dem Retter. Was macht Philippus? Er macht das. Das, was Jesus den Aposteln aufgetragen hat, das macht der Nächste schon, die nächste Generation. Philippus ist einer der Diakone gewesen. Er geht hin. Gehen wir weiter. Kapitel 14. Kapitel 14. Im gleichen Buch. Paulus ist in Antiochia. Beziehungsweise zuerst in Derbe und dann in Antiochia. Ich lese ab Vers 21. Kapitel 14 ab Vers 21. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Schaut mal, was macht Paulus? Von Gemeinde zu Gemeinde geht, predigt, stärken die Jünger. Und was lehren sie? Was ist wieder das Thema? Das Reich Gottes. In dem Fall, wie kommt man in das Reich Gottes? Beziehungsweise, was bedeutet das, das in das Reich Gottes hineingehen? Es hat was mit Bedrängnissen zu tun. Es hat was mit Schwierigkeiten zu tun. Das ist kein Hineinflutschen. Es ist nichts ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme. Nur Wein und vermehrte Brote. Und das ist es nicht. Bedrängnisse. Kein Wohlstandsevangelium. Das hat nichts mit dem Evangelium des Christus zu tun. Also, hier das Reich Gottes, das macht Paulus. Und das macht er so intensiv. Und ich gehe weiter mit euch, Kapitel 19, Vers 8. Ich lese ab Vers 8, ja? 19, Vers 8. Paulus ist in der nächsten Gemeinde, in Ephesus. Dann heißt es, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Jetzt müsst ihr verstehen, wo er ist. Er ist in der Synagoge der Juden. Sie haben ein Verständnis von einem Reich, ein irdisches Verständnis, mit all dem dazugehört. Jetzt muss Paulus das Evangelium verkündigen. Und was muss er da verkündigen? Was muss er ihnen, wovon muss er sie überzeugen? Von dem Reich Gottes, und zwar des Christus. Könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so sonderlich gut ankam? Man sagt, oh, schön, tolle Lehre, endlich verstehen wir es. Sie haben ihn rausgeschmissen. Das ist, was Paulus sagt, durch viele Bedrängnisse. Das hat die Folge. Schaut mal, Vers 9. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Also wahrscheinlich war das so Dino-Museum. Tyrannosaurus. Nein, das war ein Name. Das heißt, er nahm welche mit? Welchen Namen mit, die das angenommen haben, die das geglaubt haben und hat sie dann täglich darin unterwiesen. Er hat ihnen das erklärt. Aber schaut nur, was die Reaktion ist. Er predigt das Reich, überzeugt ihnen, erklärt, was das Reich Gottes wirklich bedeutet und einige verhärteten und wurden ungehorsam. Ja? Und verhärteten und ungehorsam, blieben ungehorsam. Sie machen ihr Herz zu und sagen, das wollen wir nicht glauben. Wisst ihr, welchen Satz ich am meisten höre? Wir wurden anders gelehrt. Das haben wir so nicht gehört. Unsere Väter haben uns das so nicht beigebracht. Was steht in der Bibel? Was steht geschrieben? Was haben die getan? Ich habe das gestern oder vor kurzem als Zeugnis erzählt, war es schon gestern, ja, fühlt sich schon so lange an. Ich wurde eingeladen, darüber zu sprechen, über das Reich Gottes, und zwar von der Offenbarung her. Bei einer Veranstaltung, ähnlich wie diese hier, und ich lehrte, und da saßen viele Urgesteine, auch Gründer von verschiedenen Gemeinden. Und ich erklärte ihnen das, und dann haben sie ihre Argumente gebracht. Ich sage, aber das kann nicht sein, und wir haben das und hier. Und dann sage ich, ja, wo habt ihr das her? Ja, es steht doch irgendwo geschrieben. Und dann sage ich, wo? Wussten sie nicht. Dann habe ich ihnen helfen müssen, wo es anscheinend steht. Dann sage ich, meinst du diese Stelle? Ja, genau. Sag, dann schlagen wir auf. Und so sind wir durch die ganzen Stellen durch. Und ich habe ihnen gezeigt, guck mal, da steht es ja gar nicht. Das steht. Das steht. Und am Ende, ganz hinten sitzt so ein ganz alter, grauhaariger Mann und dann sagt er, Willi, ich sehe, du hast dich gründlich mit der Bibel beschäftigt, aber unsere Väter haben uns anders gelehrt. So, das war das Ergebnis. Er hat gesehen und er konnte es nicht widerlegen, er konnte das nicht, aber wir wurden anders gelehrt. Und das ist das, und seitdem war es das. Seitdem war es das. Und das ist die Art. Genau das passiert hier. Einige verhärten sich und bleiben ungehorsam dem Wort. Was macht Paulus? Was macht er? Er nimmt die, die es hören wollen, geht ein Haus weiter und macht dort weiter. Wisst ihr, warum? Es bringt nichts. Als ich auf die Bibelschule ging, war sehr jung. Und wir haben uns ein Haus gemietet, eine Wohnung gemietet, ein Haus konnten wir uns gar nicht mieten, eine kleine Wohnung gemietet, Timmy war 3 Monate alt. Mit meiner Frau Lili sind wir ins Schwarzwald hingezogen. Und ich stand dann so draußen auf dem Balkon und dann stand eine Frau draußen und sagte, oh, ich habe mitbekommen, du bist ein Bibelschüler. Ich sage, schön, hat sich schon rumgesprochen, ja, bin ich. Und sagt sie, können wir uns mal treffen? Können wir einen Hauskreis machen? Ich dachte, war sie überrascht, ja? Ich muss nicht mal selber was sagen. Da war ich schon froh und dann dachte ich, ja. Und dann sagt sie, ja, wir sind bei den Zeugen Jehovas. Okay, gut, machen wir. Ich weiß nicht, wie lange der Hauskreis gehen wird, aber machen wir. Also kamen sie, ich war sehr jung, war sehr nervös. Da kamen sie mit ihrem Mann, dann haben wir zu 4. Hauskreis gemacht, meine Frau und die beiden. Und er kam mit seiner Bibel, von den Zeugen Jehovas die Bibel, so. Und wir fingen an, und ich fing an, mit dem Römerbrief zu lesen. Einfach den Römerbrief zu lesen. Und nach einem Jahr, ein Jahr ging das, wir haben den Römerbrief durchgearbeitet. Nach einer Weile sagt der Willi, was hast du da für eine Bibel? Ich sage, ja, hier so ein Elberfelder. Ja, aber das ist, in meiner Bibel steht was ganz anderes drin. Kannst du mir eine andere Bibel besorgen? Habe ich eine Bibel besorgt. Wir haben weitergelesen. Ich kürze das so ab. Am Ende war es so, dass sie überglücklich waren über das Geheimnis des Christus und sich danach gesehnt haben, mit uns Abendmahl zu feiern. Weil bei ihnen ist das so, dass ja nur die auserwählten 144 das eigentlich das Abendmahl nehmen dürfen. Das sind ja die wahren Gläubigen, die dann mit Jesus im Himmel sind. Der Rest muss ja auf der Erde bleiben. Aber immerhin, ja, irgendwo. Also dürfen nur die 144.000 das nehmen. Aber es ist schon anmaßend zu glauben, dass man dazugehört. Also reichen sie einmal im Jahr Brot und Wein und niemand nimmt. Das ist tragisch. Und dann sehnen sie, dann sage ich, dann glaubt ihr, für die war es vielleicht, wir sind da durchgegangen durch den Römerbrief, die, ihre Herzen waren so dankbar für die Gnade, für die Errettung. Und dann haben wir miteinander das Abendmahl gefeiert. Das war das schönste Abendmahl, das ich je gefeiert habe. Zu viert, aber es war sowas von, so eine Erwartung von ihnen und so eine Dankbarkeit. Und als sie zum ersten Mal dann frei gebetet haben, Tränen flossen, es war herrlich. Warum erzähle ich euch das? Sie kamen zum Glauben. Durch das Lesen und Schrift kamen sie, die Nachbarn zum Glauben. Und sie waren aber fest davon überzeugt, jetzt müssen sie das bei den Zeugen Jehovas predigen. Und sie werden sie doch überführen. Und je mehr das ging, sie wurden verachtet, ausgestoßen. Aber sie dachten, nein, wir müssen bleiben. Wir können wenigstens ein paar daraus retten. Ich sage, probiert's. Macht's. Über kurz oder lang werdet ihr es nicht aushalten. Es wird nicht funktionieren. Ich habe ihnen nicht gesagt, ihr müsst sofort da raus, ist eine Sekte, ist böse. Nein, ist okay, macht's. Ich bin dann weggezogen. Die Bibelschule war fertig. Beziehungsweise ich musste dann eine Zeit lang bei ihnen sogar noch wohnen, das weiß ich noch. Und die Eltern waren Zeugen und die haben mich gehasst. Weil ich war noch der Böse, hat natürlich ihre Kinder weggebracht. Und dann ist es erst der Vater gestorben. Und dann war die Mutter bereit, überhaupt ihr Herz zu öffnen. Dann kam die Mutter zum Glauben. Und dann waren sie erst bereit, die Gemeinde der Zeugen Jehovas zu verlassen. Es hat lange gedauert. Und wie viel haben sie mitgenommen? Nur die Mutter. Ja. Paulus ist nicht naiv. Wollt ihr hören? Gerne. Da bleibe ich in der Synagoge. Wie nennt Jesus die Synagogen der Juden? Offenbarung Kapitel 2. Eine Synagoge Satans. Schrecklich, gell? Das sagt Jesus, so nennt er sie. Synagoge Satans. Ging Paulus jedes Mal dahin? Ja. Solange sie ihn aufgenommen haben. Es war normal. Wenn ein Jude kam in eine Synagoge, dann ist es eine Ehre gewesen, dem Gast ein Wort zu geben. Das heißt, er durfte entweder Schrift lesen oder er durfte eine Predigt halten, ein Zeugnis. Natürlich für Paulus genial, oder? Der hat jede Gelegenheit genutzt. Das war seine Missionsstrategie. Immer eine Synagoge aufsuchen, er würde ein Wort bekommen, er würde predigen, er weiß, die würden ihn wieder rausschmeißen, aber einige werden mitgehen. Und dann sind sie gegangen. Und dann hat er das hier auch getan und unterrichtete sie in den Dingen des Reiches Gottes. Er versucht sie zu überzeugen. Geht mit mir ans Ende der Apostelgeschichte 28. Übrigens, die sind dann raus von den Zeugen, meine Freunde. Er ist dann Ältester in einer Gemeinde geworden. So, also wirklich dem Herrn sich hingegeben. Geht mit mir in der Apostelgeschichte 28. Lasst uns diesen Abschnitt abschließen. Und zwar folgendes. Paulus kommt nach Rom. Wollte immer nach Rom, oder? Im Römerbrief können wir lesen. Er hat sich so danach gesehnt. Er hat nur nicht gedacht, wie er nach Rom kommt. Er hat gedacht, er muss nach Rom. Er hat gedacht, ich muss ein Schiff buchen. Ich muss Preis dafür zahlen. Hoffentlich komme ich gut an. Er hat keine Ahnung, dass Gott ihm eine Eskorte zur Seite stellen wollte. Schutz geben wollte. Ein Schiff umsonst. Bedeutet halt nur halt in die Gefangenschaft. Ja? Gottes Plan. Ich bringe dich zum Kaiser. Wie soll Paulus zum Kaiser kommen? Versteht ihr? Hinter all den Niederlagen, hinter all den, wo man menschlich sagt, oh, Katastrophe, Katastrophe, Paulus im Gefängnis, Paulus wird gesteinigt, wo ist die Herrschaft? Das sind die Mittel gewesen, die Jesus dazu gebraucht hat, um Paulus sogar vor den Kaiser zu stellen. Menschlich, Teufel. Perspektive Jesus, Herrscher. Er gebraucht und eskortiert Paulus. Am Ende ist übrigens Paulus als gefangener Chef über dem Schiff, gell? Er sagt, was man tun und nicht tun soll, weil der Hauptmann dann auf ihn hört. Es ist gewaltig, was da alles passiert. Auf welchem Weg Gott, Jesus, seine Zeugen dazu bringt, dass sie das Reich verkündigen und ans Ende der Welt bringen. In dem Fall war Rom das Ende der Welt. Er wollte nach Spanien weiter sogar. Aber er kommt nach Rom. Jetzt guck mal, er kommt nach Rom und was kriegt er? Sogar eine Wohnung. Er muss sich nicht mal einen suchen, er kriegt eine. Er kriegt sogar einen Begleiter. So einen, der immer bei ihm ist. Zwar angekettet, aber ist immer bei ihm. Ich glaube, das war gefesselte Zuhörerschaft. Ja? Die hatten keine andere Wahl. Ich kann mir vorstellen, dass die einige Soldaten ausgewechselt haben. Versteht ihr, einer nach dem anderen, der an ihnen gekettet hat, hallo, was haben die für eine Chance? Sie hörten permanent das Evangelium. Einer nach dem anderen kam zum Glauben, sodass er dann sagt, das ganze Prätorium kommt zum Glauben. Die kamen zum Glauben, sie waren da und sie hörten das Evangelium stundenlang. Okay, der Nächste bitte. Dann gingen die und erzählten natürlich weiter. Schaut mal, das wird uns berichtet ab Vers, ich lese vielleicht ab Vers 23. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl von dem Gesetz Mose als auch von den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Junge, ich wäre so gern an Paulus gekettet gewesen. Von frühmorgens bis abends. Versuchte er was zu tun? Jetzt schaut euch mal genau an. Was hat Paulus gemacht? Er verkündigte oder er legte ihnen das Reich Gottes aus. Und was hat er getan? Er bezeugt ihnen und legt ihnen das Reich Gottes aus. Was ist das? Er suchte sie zu überzeugen von Jesus Christus. Okay? Wie hat er es gemacht? Wie hat er versucht, sie zu überzeugen? Er hat gesagt, jetzt, Mensch, Leute, glaubt doch an das Evangelium, glaubt doch an das Reich. Wie hat er es gemacht? Hier steht's. Sowohl aus dem Gesetz Mose wie aus den Propheten. Was hat er gemacht? Er ist mit denen ins Alte Testament gegangen. Hat gesagt, fangen wir an, da wo ich gleich mit euch anfange. Beim ersten Buch Mose. Was hat das mit dem Reich Gottes auf sich? Er musste ihnen erklären, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Und was hat es mit seinem Reich? Und er sagt, wir müssen bei Mose anfangen. Und er sitzt, er hat diese Ferienwohnung da und darf jeden Tag Leute empfangen. Das ist Privileg, als römischer Soldat. Gefangener meint das. Das ist ein Privileg. Und predigt und die Leute kommen. Die dürfen kommen. Gibt so Zeiten, die dürfen kommen. Und die sitzen da und er sagt, okay, also schaut mal, was steht in 1. Mose so. Und dann geht er mit denen durch. Was haben die ganzen Propheten denn gesagt? Eigentlich, die Juden vor allem, sie kannten Mose, sie kennen die Propheten, sie kennen das alles. Und er sagt nicht, guck mal, gell, das haben wir doch geglaubt, ja stimmt. Nein, er erklärt ihnen, ich will es so sagen, schaut mal, wenn Paulus einfach nur das nachgesprochen hätte, was schon alle über Mose und das Gesetz gesagt hätten und über die Propheten, hätte er so ein Problem mit den Juden gehabt. Hätten sie ihn jedes Mal aus der Synagoge rausgeschmissen. Das heißt, seine Sicht vom Reich Gottes, von Mose, Auslegung des Gesetzes, von der Bedeutung der Propheten, war so anders, dass sie ihn dafür gehasst haben. Wenn wir als Christen, ich sage es jetzt provokativ, wenn wir als Christen, das heißt an Christusgläubige, ob Juden oder Heiden, spielt keine Rolle, wenn wir das gleiche Verständnis von Mose und Altes Testament und Propheten haben, wie sie, wie die Juden, dann haben wir ein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben ein Problem. Ich will es andersrum sagen. Wenn ich hingehe und eine Predigt halte über Mose, über das Gesetz, über Gott, über seine Offenbarung, über die Schöpfung, wenn ich sie halten kann, in einer Synagoge halten kann und sie mir applaudieren werden und sagen, herzlich willkommen, mein Bruder, dann stimmt etwas nicht. Dann habe ich... Ich will sogar so weit gehen. Wenn wir etwas bezeugen vom Reich Gottes und das in einer Synagoge machen können, bei den Zeugen Jehovas machen können, bei den Katholiken machen können, in einer Moschee machen können und allem sagen würden, das ist gut. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass wir ernst nachfolgen müssen. Uns für Gott aufopfern müssen. Danke, dass du uns gesagt hast, dass Gott heilig ist. Wenn wir die gleiche Predigt überall halten können, dann haben wir nicht das Evangelium verkündigt. Haben wir nicht. Wir können gelehrt, beredet, alles richtig gesagt haben, wenn wir nicht das Reich Gottes, und zwar von Jesus Christus, bezeugen, haben wir kein Evangelium. Wenn wir aber ein Evangelium haben, glaubt mir, sie werden es hassen. Lest mal mit mir ab Vers 24, was passiert. Und einige wurden überzeugt. Voll gut, gell? Ihr seid auch überzeugt worden. Und zwar von Gott, vom Geist Gottes. Wie herrlich. Einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde. Andere aber glaubten nicht. Das ist normal. Das muss ich sehr früh lernen. Ich dachte, ich komme mit der besten Nachricht der Welt, oder? Das ist das Schönste, was es gibt. Das hat mein Herz erfüllt. Ich bin so dankbar, so glücklich, so frei. Alle müssen es doch lieben. Alle müssen es doch toll finden. Die werden es mir aus den Händen reißen. Und ich gebe sogar das umsonst. Die müssen nicht mal was dafür zahlen. Manchmal denke ich, wenn ich Geld verlangen würde, dann würde es vielleicht noch genommen werden. Weil dann wäre es vielleicht wertvoller. Will ich aber nicht. Aber man will es nicht. Man will es nicht. Vers 25, als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euch Vätern geredet. Zu euren Vätern geredet, Entschuldigung. Und gesagt, geht hin zu diesem Volk und sprecht. Hörend werden sie hören und nicht verstehen. Und sehen werden sie sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und mit ihren Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit ihren Ohren hören und mit ihrem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Paulus sagt, er ist nüchtern. Er weiß, warum es einige einnehmen und warum die meisten es aber verwerfen. Er sagt, der Prophet Jesaja hat schon gesagt, dass es so sein wird. Sie hören, aber sie hören es trotzdem nicht. Das heißt, also es ist kein akustisches Phänomen. Sie sehen und sehen es trotzdem nicht. Das ist kein visuelles Phänomen. Wisst ihr, was das ist? Eine Herzensangelegenheit. Wie ist dieses Reich? Von dieser Welt? Eben nicht. Es ist ein geistliches Reich. Wie kann man es sehen? Was braucht man, damit man dieses Reich sehen, dass man dieses Reich hören und dass man in diesem Reich leben kann? Was braucht es, wenn es nicht ein Reich von dieser Welt ist? Den Geist Gottes. Wisst ihr, was man braucht? Wiedergeburt. Wenn man das nicht hat, keine Chance. Dann kann man hören und denken, von was quatschen die da? Und man versucht es zu sehen und sagt, ich sehe es nicht. Du redest immer dann von seiner Herrschaft. Und du redest immer dann, ich sehe es nicht. Kein Wunder siehst du es nicht. Das sind geistliche Dinge. Kann man geistliche Dinge mit unseren natürlichen Dingen sehen? Es muss geschenkt werden durch den Geist Gottes. Was hat Jesus zu Nikodemus gesagt? Wer kennt Nikodemus? Also nicht persönlich natürlich, ist klar. Das war ein schriftgelehrter Pharisäer, der Jesus nachts aufsuchte, weil er merkte, mit diesem Mann, das hat es auf sich. Er sagt, wir wissen eigentlich, dass du von Gott bist, denn niemand kann die Zeichen Wunder tun, die du tust, es sei denn, er ist von Gott gesandt. Du musst da sein. Deswegen kam er nachts. Er wollte nicht, dass die anderen das mitbekommen. Also kommt er nachts und will mit Jesus darüber reden. Und was sagt Jesus ihm? Was ist Nikodemus, sagt er. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du weder das Reich Gottes sehen, noch hineingehen. Wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren wirst, du wirst es nicht sehen. Und du wirst da nicht hineingehen können. Übrigens, aus Wasser und Geist bedeutet nicht Geistestaufe und Wassertaufe. Im Griechischen ist das Kai, eine Verbindung. Das heißt, Wasser heißt Geist. Das ist der Aspekt der Reinigung. Wenn du nicht gereinigt wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt, hä? Wie von Neuem geboren? Was ist das? Wie denkt er? Natürlich, mit seinem normalen Verstand, mit seinen normalen Augen. Und dann denkt er, ja, wie soll ich dann in den Mutterleib wieder zurück? Also wie kann ich noch mal zur Welt kommen? Hallo, das ist doch bescheuert. Und dann sagt Jesus zu ihm, und du willst ein Lehrer des Volkes sein? Du bist ein Schriftgelehrter, weißt du nicht, was in der Schrift steht? Denn in der Schrift steht genau das, was Jesus sagt. Hat Gott durch die Propheten schon lange gesagt. Hesekiel, Jeremia, und ich werde ihnen meinen Geist geben. Und ich werde sie waschen mit reinem Wasser. Einen neuen Bund werde ich ihnen geben. Ich werde sie von ihren Sünden reinigen. Das braucht es. Du kannst das Reich Gottes nicht verstehen, du kannst es nicht sehen, wenn du nicht die Wiedergeburt erlebst. Das heißt, wenn du nicht den Geist Gottes hast, der uns das zeigt, was uns von Gott geschenkt ist. Und darum ist das so schwierig, in einem Land wie Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder europäischen Ländern, von denen viele denken, sie sind Christen, weil sie christianisiert sind. Die haben auf ihren Ausweis oder so, ich weiß nicht, ob Ausweis es ist, aber evangelisch oder katholisch. Und nur, das hat nichts mit dem Geist zu tun, das ist einfach Religionszugehörigkeit. Und dann, obwohl man sich christlich nennt, man denkt, man ist ein Christ, aber man erkennt das alles nicht. Man versteht das alles nicht. Warum nicht? Das Entscheidende ist nicht, ob du katholisch, evangelisch oder sonst etwas. Das Entscheidende ist, ob du wiedergeboren bist, ob du ein Kind Gottes bist. Wenn man kein Kind Gottes ist, kann man das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn du heute, wenn ich jetzt davon rede und du sagst, bist jetzt nur Bahnhof, könnte daran liegen. Könnte daran liegen. Das heißt nicht, dass damit alles vorbei ist. Was hat Jesus gesagt? Das Reich Gottes ist nahe vor der Tür. Tut Buße und glaubt. Das ist der Zugang zu diesem Reich. Du musst begreifen, dass du gewaschen werden musst. Du kannst in deinen Sünden, so wie du bist, du kannst in dieses Reich nicht reinkommen. dass in deinem Zustand kannst du keinen Anteil in diesem Reich haben. Also was musst du tun? Bekenne es. Und glaub, dass ich für deine Sünden bezahlt habe. Dass ich dich reingemacht habe durch mein Blut. Dann herzlich willkommen, dann gehen die Türen auf. Tochter Zion, freu dich. Mach die Tore der Gerechtigkeit weit. Dass der König der Gerechtigkeit einziehe. Der König. Mach weit die Tore. Kommen wir von Weihnachten, gell? So. Lesen wir die letzten Verse. Und dann zeige ich euch noch was. Und dann ist schon wieder fast wieder rum, für heute Vormittag zumindest. Vers 30. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung. Wie cool ist das denn? Versteht ihr? Es ist ein Riesenprivileg. Hat alles Jesus gemacht. Und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Auch wieder alle. Er hat nicht gesagt, ey, die glauben eh nicht. Die werden mich eh verschimpfen. Die werden mich eh. Nein, wenn sie kommen. Darf ich ganz kurz hier noch sagen? Als Jesus die Jünger aussandte und ihnen ein Praktikum gegeben hat, das war die erste Aussendung. Das war so ein Test. Die sollen eine Erfahrung sammeln. Dann hat er sie noch einmal geschickt. Die sollen eine 2 Erfahrungen machen. Einmal nur diesem Volk Israel, dann als 70 zu allen, das heißt allen Nationen. Die Zahl 70 steht für Nationen. So, also, und was hat er gesagt? Geht hinein und wer euch aufnimmt, bleibt da. Wenn sie aber euch nicht aufnehmen, was macht? Geht wieder, schüttelt den Staub von den Füßen und geht weiter. Wollen sie nicht hören, sollen sie nicht hören. Aber wenn ihr jemand euch aufnimmt, dann geht und bleibt. Wisst ihr, warum er sagt, bleibt? Dann sagt nicht, ah, wer hat ein besseres Bett? Wer hat ein leckeres Essen? Oh, das schmeckt mir hier nicht so gut. Ich gehe mal zu den Nachbarn. Seid genügsam. Bleibt. Seid zufrieden mit dem, was euch gegeben ist. Gebt das Zeugnis ab. Und dann geht weiter. Aber wenn sie nicht wollen, nicht mal ihr Staub ist es wert, an euren Füßen zu bleiben. Das haben die Juden übrigens getan, wenn sie durch Samaria gereist sind. Wenn sie von Galiläa nach Judäa hinaufgezogen sind, gingen viele Juden durch Samaria durch. Das war nicht so gut. Jesus hat es immer getan, der hat damit kein Problem gehabt. Da hat er die Frau am Jakobsbrunnen getroffen und so weiter. Aber die frommen Juden, die machen so einen Riesenbogen, die gehen dann einmal über den Jordan drüber, auf der anderen Seite, gehen noch einmal drüber, damit sie nur nicht durch Samaria, weil Samaria ist Heidenland. Aber wenn man nicht so viel Zeit hat und man da durch muss, wisst ihr, was sie machen? Sie gehen durch und bevor sie dann wieder aus Samaria nach Judäa reinkommen, warum? Nicht mal der Staub der Heiden darf da hinein. Das ist ein Zeichen, das ist alles unrein. Selbst der Staub ist unrein. Das ist das Bild. Jesus sagt, schüttelt den Staub ab. Wollen nicht mal der Staub ist es wert. Ja, geht weiter. Geht weiter. Freunde, es liegt nicht an euch, ob Menschen es glauben oder nicht. Kann jemand von euch Wiedergeburt schenken? Hat jemand die Vollmacht bekommen, den Geist Gottes jemandem zu geben? Hat nur der Sohn Gottes bekommen vom Vater. Keiner von uns. Ich habe keine Vollmacht. Das heißt, wenn ich rede oh Herr, was könnte ich sagen? Was wäre die beste Bibelstelle? Was wäre das Totschlagargument? Wie viele kommen zu mir und sagen, Willi, was könnte ich denen sagen? Wo sollen sie lesen? Hier in der Bibel? Ja, wo sollen sie anfangen? Ja, am Anfang am besten. Ja, aber das verstehen sie nicht. Das die verstehen auch da nicht. Es sei denn, es wird ihnen gegeben. Wo beginnt Paulus, ihnen das Reich Gottes zu verkündigen? Bei Mose. Ich fange gleich auch bei Mose an. Herrlich. Herrlich. Ich lese zu Ende. Vers 30 nochmal. Und er blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen Mitwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes. Schaut mal, immer wieder. Mühlartig, oder? Was hat er getan? Predigte das Reich. Was bedeutet das? Und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Er predigte ihnen Christus und sein Reich. Jesus sandte sie aus und sagte, was? Ihr sollt meine Zeugen sein, richtig? Von was sollen sie nicht Zeuge sein? Abgesehen nicht Jehovas Zeugen, meine Zeugen. Nicht ihre Zeugen, nicht Zeugen ihrer Domination, nicht Zeugen ihrer Kirche, nicht Zeugen ihrer Überzeugung, nicht Zeugen von meine Zeugen, bezeugt mein Reich, bezeugt mich. Das ist der Auftrag. Den Rest überlassen wir ihm. Er kennt ihr Herzen. Er weiß, ob jemand ihm nachfolgen will, wirklich, oder ob jemand nur was von ihm haben will. Gesundheit. Er weiß das. Ich weiß es nicht. Von daher, ich kann nicht sagen, oh, falsche Motivation. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Herz nicht. Aber er kennt es. Aber wisst ihr, was mein Auftrag ist? Es ist, Zeuge zu sein. Und zwar von was? Von seinem Reich. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Ich mache noch eine Sache und dann schicke ich euch in die Mittagspause und in das Mittagsloch. Und wir treffen dann danach uns heute Abend wieder. Und wir werden dann diese Frage-Antwort-Runde miteinander haben. Ich möchte euch kurz etwas zeigen. Und ich möchte das jetzt zeigen, damit ihr in dem Nachmittag vielleicht das bewegt und darüber nachdenkt. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört bei einem Video. Ich weiß es nicht. Aber da ich nicht weiß, auf welchem Stand seid, zeige ich es einfach nochmal, weil ich das für mich wichtig halte. Wenn ich mit euch durch die Bibel durchgehe, wenn wir sehen, dass Jesus zum Beispiel sagt, das Reich Gottes steht nahe vor der Tür. Dann redet er und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann lernen wir, dass als er sich zu Rechten Gottes saß, er empfing das Reich. Dann hören wir, dass wir das Reich erben werden. Das heißt, erst bekommen werden. Dann lernen wir, aber wir sind schon mitten im Reich. Das ist ein bisschen verwirrend. Versteht ihr, was ich meine? So, und das müsste es ein bisschen ordnen. Die einzelnen Bibelstellen einordnen. Und diese Grafik oder das, was ich euch gleich zeigen möchte, ich hoffe, man wird es gleich sehen, sonst kann die Babette vielleicht kurz noch dunkler machen und dann kann ich es euch gleich zeigen. Ich mache das kurz hier auch, dass die auf der Aufnahme es auch drauf ist. Ich möchte kurz das zeigen. Schaut mal, wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, dann folgendes. Die Bibel redet von einem Weltkreis oder einem Reich dieser Welt. Und ich habe das bewusst braun gemacht. Ihr versteht warum. Ja, braun. Ja, es ist nicht nur, ja, ist Erde. Ja, es ist irdisch. Es ist vergänglich, es ist das jetzige Zeitalter. Und so redet die Bibel davon und sagt, dass wir leben in diesem jetzigen Zeitalter. Das jetzige Zeitalter bedeutet, es ist vergänglich, es ist unterworfen unter die Sünde, es ist irdisch, es ist Materie. All das, was dazu, und da haben wir in der Schrift in verschiedensten Konstellationen, Jesus sagt es immer wieder, zum Beispiel, wer mir nachfolgt und um meines Namens will alles aufgibt, bekommt das in diesem Zeitalter hundertfach und ewiges Leben im zukünftigen. Nur als Beispiel, ja. Also so lehrt die Schrift, dass ein jetziges, ein irdisches, ein begrenztes Zeitalter gibt und natürlich dann auch ein anderes Zeitalter, ein neues Zeitalter. Und ich möchte schon von sagen, das eine, das irdische, das ist das alles, was die Reiche dieser Welt sind. Das ist in diesem Zeitalter. Das ist das irdische Reich. Und somit auch das Reich des Antichristen, was auch immer. Das ist irdisch, greifbar, hier in dieser Welt, mit allen Konsequenzen. Und das nennt die Bibel das jetzige Zeitalter. Jetzt ist es so, in dieses Zeitalter, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von der Jungfrau Maria geboren und so weiter. Ja, da beginnt das Evangelium. Das heißt, Jesus kommt in diese Welt, das ist das erste Kommen, ist passiert. Wir kommen gerade von Weihnachten und haben darüber nachgedacht. Und das, er kam um diejenigen, die in diesem Zeitalter sind und in dieser Welt sind, um sie zu retten. Jesus hat das im hohepriesterlichen Gebet gebetet. Vater, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ja? So, er kam in die Welt, um die Welt zu retten. Bedeutet nicht, er rettet dieses Zeitalter. Es bedeutet nicht, er rettet alles da. Er kam nicht, um diese Erde zu retten. Er kam nicht, um das Sichtbare zu retten. Er kam, um die Seien aus dieser Welt herauszuholen, sie zu retten. Das ist seine Mission. Das passierte bei seinem ersten Kommen. Dann ist Folgendes. Dann hat es vollbracht, und ich habe es gerade in der Apostelgeschichte gelesen, dann ist er aufgefahren, das sind so Wolken, ich hoffe, ihr seht die Symbolik, ja, ist aufgefahren und hat sich gesetzt, ich gehe ein bisschen zur Seite, Ist das sichtbar? Ja, hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Das ist, was ich, von dem rede ich jetzt die ganze Zeit. Das heißt, er hat das Reich empfangen, hat das Reich angenommen. Aber wir merken, das ist ja mitten in dieser Zeit. Und das ist ja die Schwierigkeit, die wir haben. Hä, wie verhält sich das? Aber er ist in diese Zeit und in diesen Erdkreis hineingekommen, um die Erlösung zu vollbringen und ist dann gegangen und hat sich dann gesetzt und die Herrschaft angefangen. Jetzt passiert Folgendes. Als er in diese Welt kam, wisst ihr, was in diese Welt hineinbrach? Das zukünftige Zeitalter. Aber es ist nicht so, dass das Erste dann weg war und das Zukünftige dann als es ablöste, sondern es gibt eine Überlappung. Und ich habe das versucht, so euch darzustellen. Es gibt so eine Art Schnittmenge. Und zwar, ich nenne das Zwischenzeit. Das ist die Zwischenzeit. Es gibt ein schönes Lied, gell? Zwischen Himmel und Erde hängt er dort. Das ist die Zwischenzeit. Wir leben in einer Zwischenzeit. Das heißt, und das ist das Geheimnis, von schon jetzt und noch nicht. Das heißt, die Bibelrede zum Beispiel, die sagt, wir sind erlöst. Glauben wir das? Und dann sagt sie, wir werden noch erlöst. Und wenn man nicht versteht, was die Bibel damit meint, denkt man ja, oh nein, wir werden doch noch erlöst. Aber ich bin doch schon erlöst. Wir sind doch schon vom Tod ins Leben übergegangen. Und dann sagt die Bibel, wenn Jesus kommen wird, wird er uns retten. Hä? Sind wir nicht schon gerettet? Doch, die Bibel redet, wir sind schon. Das heißt, die Rettung ist vollbracht, aber die Rettung ist noch nicht vollendet. Warum nicht? Denn wir tragen noch dieses braune Zeug an uns rum. Versteht ihr? Wir gehören noch zu einem, haben wir in unserem Leben diese braune Kacke. Zum anderen aber erleben wir was? Die Kräfte des zukünftigen Zeitalters in unserem Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und auf einer Seite ist es neu, auf der anderen Seite, ich elender Mensch. Ihr versteht, was ich meine? Die beiden Zeitalter überschneiden sich. Das heißt, das gegenwärtige Reich dieser Welt überschneidet sich mit dem zukünftigen Reich des Christus. Nun, der Unterschied, deswegen verschiedene Farben, das ist irdisch, sichtbar für jeden Menschen, greifbar, erlebbar. Das ist aber nicht irdisch, nicht von dieser Welt. Es ist himmlisch, es ist geistlich und das überlappt sich. Und es ragt sozusagen mit dem Kommen Jesu. Deswegen hat Jesus gesagt, deswegen guck mal, ich habe es hier angesetzt, bewusst an dieser Linie. Als er kam, hier hineinkam, sagt er was, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Warum? Was ist die Definition von Reich? Ein erster Versuch von mir schon mal. Da, wo der König unter seinem Volk ist und seine Herrschaft ausübt, da ist das Reich. Und als Jesus in diese Zeit kam, als der König kam, der Herrscher kam und unter seinem Volk war, hat das Auswirkungen gehabt. Das war, wenn ich die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes unter euch. Hallo, wisst ihr, wer ich bin? Da greift das Reich in diese Zeit hinein. Aber es ist noch da, es ist noch nicht weg. Könnt ihr mir soweit folgen? Das ist so wichtig für viele Christen zu begreifen, weil viele verzweifeln, denken, sie sind schizophren. Auf der einen Seite erleben sie das, auf der anderen Seite das und dann wissen sie nicht, wohin gehöre ich? Warum? Wenn ich doch gerettet bin, wenn alles neu ist, warum kämpfe ich noch mit Schuld? Warum kämpfe ich noch mit Sünde? Warum? Weil du noch in einer Zwischenzeit lebst. Und solange du in der Zwischenzeit lebst, wirst du diese Spannung, diese Zerrissenheit immer haben zwischen diesen beiden Reichen. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt, aber du lebst noch in dieser Welt. Und du hast noch ein Leib dieser Welt. Und darum spürst du noch die Folgen dieser Welt in diesem Leib. Worauf warten wir? Was wird noch gerettet werden? Unsere Seele? Unser Leib. Deswegen warten wir auf die Verwandlung des Leibes. Wir warten nicht auf die Errettung und Vergebung der Sünden, Rettung der Sünden. Das ist vollbracht. Aber wir tragen noch dieses braune Zeug noch mit uns. Und das muss abgelegt werden. Und dann passiert, wann wird das passieren? Gibt noch, wenn Jesus in den Wolken wiederkommt. Das zweite Kommen. Und zwar kommt er Ich habe dann Gericht, Hammer und Sichel, nicht Sichel, nicht Kommunismus dann, so. Und Gericht über die alte Schöpfung. Wenn Jesus kommt, dann richtet er diese alte Welt mit all dem. Er wird es richten. Und das ist dann die Vollendung. So, Erlösung, erstes Kommen, zweites Kommen, Vollendung. Und zwischen diesen beiden kommen Jesus, das erste Kommen und zweite Kommen, nicht geheim und so, nein, wirklich sichtbar, klar. Leben wir, und das ist die Zwischenzeit. Versteht ihr, warum ich auf dieses zweite Kommen warte? Weil ich endlich das da loswerden möchte. Morgen stehe ich auf meinem Rücken. Warum? Ich lebe in einer gefallenen Schöpfung, versteht ihr? Ich bin nicht naiv, ich werde nie wieder gesund. Ich bin nicht naiv, dass ich nochmal 30 werde. Ich bin nicht naiv, dass mich keine Krankheit erwischen wird. Ich bin nicht naiv, dass ich körperlich hier auch sterben mache. Ich weiß, es passiert. Ich bin nicht überrascht. Darf ich ein bisschen ketzerisch sein? Corona. Ich bin nicht überrascht. Das gehört zu dieser Welt. Das ist gefallene Welt. Aber wisst ihr, wohin ich hingehöre? Dahin. Deswegen, wenn man mich fragt, wie geht's dir, sage ich, in Christus geht's mir gut. In diesem Reich geht's mir prima. Nur da ist nicht so schön. In welchem Reich lebst du? Zu welchem Reich gehörst du? Man muss es wissen. Jetzt passiert Folgendes. Wenn Jesus kommt, beim zweiten Kommen, dann beginnt was. Ich habe so viel Mühe mir gemacht mit so Special Effects. Neue Schöpfung. Das ist alte Schöpfung. Das ist neue Schöpfung. Und wenn er kommt, wird er die neue Schöpfung auf. Und wenn das passiert, dann passiert das. Dann verschwindet das alle. Das dauert ein bisschen. Das ist das. Das ist das Ziel. Neue Schöpfung. Das ist dann die Vollendung des Reichs. Deswegen, ich lebe im Reich jetzt schon. Und zwar schon jetzt, aber noch nicht vollendet. Wenn Jesus kommt, wird er das Reich vollenden, nicht erst beginnen aufzurichten. Vollenden. Wann hat er angefangen, es aufzurichten? Bei seiner Himmelfahrt. Beim Kommen und Himmelfahrt. Und in der Zwischenzeit bringt er alle Feinde unter seine Füße. Warum? Damit all das weggeht und nur noch das bestehen bleibt. Das ist das Geheimnis von schon jetzt und noch nicht. Wenn ihr in der Bibel lest, ihr werdet ganz oft dieses schon jetzt und noch nicht finden. Man muss nur aufmerksam gucken und man merkt, und das ist ja oft, wo wir uns fragen, nur als Beispiel, Paulus sagt, wir sitzen jetzt schon zu Rechten Gottes in der Himmelswelt. Epheser Kapitel 2. Denkst du, also wir sitzen gerade hier in Wolfsburg. Ja? So, wo sitze ich jetzt? Geistlich gesprochen bist du schon in Himmelsörtern verortet. Dein Bürgerrecht ist schon da. Leiblich bist du hier, geistlich bist du da. Das muss ich wissen. Schon jetzt noch nicht. Aber es kommt der Zeitpunkt, dann wirst du nicht mehr zwischen zwei Welten hängen. Nicht mehr in dieser Zerrissenheit. Sondern das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu. Neu ist gut, oder? Ist neu gut? Warum wollen wir am Alten hängen? Ich habe meine Tochter, wenn sie zu mir kam, als sie noch kleiner war, sagt sie, ich liebe Jesus. Sie sagte mir immer, Papa, ich liebe dich, du bist der beste Papa, aber nur auf der Welt. Sag ich, das ist ein gutes Kompliment. Dann sagt sie, ich liebe Jesus, aber ich habe Angst vom Himmel. Ich sage, ich verstehe es, warum. Weil wir haben immer von dem Angst, was wir nicht kennen. Wir haben keine Ahnung, wie wird es da sein, oder? Manche denken, die werden Tag und Nacht eine Harfe spielen. Ich meine, nicht viele haben Lust drauf, sage ich, bin nicht so musikalisch. Die anderen werden Tag und Nacht singen. Das ist ja nicht, worauf ich mich drauf freue. Ja, ja, manche schon. Das ist nicht der Punkt. Andere denken, die müssen auf so Goldstraßen noch rumlaufen. Für die einen Glück, die anderen sage ich, bin mehr Silbertyp. Und dann, das ist nicht der Punkt. Dann sage ich, okay, was stört dich gerade in dieser Welt? Was macht dir Sorgen? Was tut dir weh? Und dann gehen wir so durch. Wenn du dir vorstellst, was macht dir jetzt zu schaffen? Nur als Beispiel, Krankheit. Die Ölkrise, die Kriege, Tod, Schmerzen, Leid, Ängste, Depressionen. Ich könnte jetzt die Liste alles aufzählen. Ihr habt eure eigene. Was euch gerade echt nervt, oder? Stellt ihr euch vor, ihr werdet einem Ort, wo das nicht da ist. Ist das ein guter Ort? Hättet ihr Angst, an diesen Ort zu gehen, wo diese Dinge nicht da sind? Wollt ihr an diesen Ort, wo das, was euch... Also, euer Leben, ihr seid glücklich. Aber euch stört all das. Und dieser Ort ist das, was einfach... Da ist weder Leid, noch Tod, noch Tränen, noch Trauer. Ist das ein guter Ort? Sollen wir uns dafür fürchten? Ich will dahin. Ich gehe sogar so weit. Deswegen habe ich dieses Bild so gemacht. Es ist nicht so, dass ich an einen anderen Ort komme. Es ist so, dass das alles hier weggeht. Ist das gut? Wir werden dahin kommen. Eine neue Schöpfung. Ich mache alles neu. Und das, was uns so nervt, dieser blöde Teufel, diese dummen Dämonen, das blöde Fleisch, die alte Natur, die nervige Sünde und die ganzen Folgen, die mir so zu schaffen machen, wird es nicht mehr geben. Das ist übrigens eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Darum ist Jesus gekommen, um eben ein neues Reich, ein neues Zeitalter, ein zukünftiges Zeitalter, eine neue Schöpfung zu schaffen. Und das Geheimnis ist, das ist kein Plan B. Das hat er schon gewusst, als er hier anfing, das uns zu erklären. Das war von Anfang an. Das ist Plan A. Das andere, unsere Mitarbeiter haben heute Kartoffel geschält. Plan A ist Kartoffel zu essen, nicht die Schale. Aber wenn man wo gehobelt wird, da fallen halt Späne. Das andere gehört dazu, weil es der Weg dahin ist. Die alte Schöpfung. Aber das Ziel war immer das. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Morgen früh gehe ich mit euch ins erste Buch Mose. Das, was Paulus gemacht hat, mache ich auch ab. Und dann gucken wir uns das Grundmuster des Reichs. Wie wird uns von Gott im ersten zwei Kapitel schon das Grundmuster gezeigt? Das heißt, wir werden lernen, was ist eigentlich ein Reich? Da lernen wir, was das mit Adam und Eva zu tun hat, was das mit den Tieren zu tun hat, mit der Schlange zu tun hat. Das werden wir uns anschauen. Was hat das mit seinem Reich zu tun oder mit dem Grundmuster? Okay? Also, ich danke euch. Ich schließe mit dem Gebet ab. Ich habe wieder überzogen, nur 15 Minuten. Ihr habt jetzt Viertelstunde Zeit, durchatmen und dann könnt ihr gerne ins Speisesaal gehen und dann nehmen wir Mittag. Solche Freizeiten sind immer von Essen zu Essen. Das ist so. Aber das ist ja das Schöne dran, gell? Lasst mich beten, darf ich beten. Jesus Christus, ein tiefes Anliegen, dir einfach vom Herzen, nicht einfach, vom Herzen dich loben und zu preisen, Danke zu sagen, dass du der König bist und ich zu deinem Reich gehören darf. Danke, dass ich sehen darf. Und für jeden Einzelnen und mit jedem Einzelnen will ich dich loben, preisen, der es sehen kann. Für all die, die es nicht sehen können, ich flehe für sie, Herr, dass du durch deine Gnade und Barmherzigkeit, durch deinen Geist ihnen die Augen des Herzens schenkst, dass sie sehen können, dass sie keine verhärteten Herzen haben, dass sie Ohren und Augen haben, diese geistlichen Dinge zu sehen und an denen sie sich genauso erfreuen können, eine völlige Freude bekommen inmitten dieser Welt, die so voll Leid und Schmerz und Trauer ist, dass sie eine völlige Freude in dir haben. Das ist mein Gebet für jeden Einzelnen. Ich preise dich dafür, dass du es gerne gibst, wenn wir dich bitten. Amen. Ihr Lieben, danke für die Aufmerksamkeit, für den Vormittag mit euch. Bis später, heute Abend, 19:30 Uhr hier.